DW Menschen und Märkte.
Was bedeuten die Zwischenwahlen in den USA für die künftige Politik Donald Trumps? Und wie will der designierte brasilianische Superminister für Wirtschaft und Finanzen das Land verändern? Diesen Fragen widmen wir uns jetzt im Wirtschaftspodcast. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Andreas Becker. Amerika hat gewählt und bleibt auch nach den Midterm-Elections ein gespaltenes Land. Im Repräsentantenhaus gibt es jetzt eine demokratische Mehrheit. Der Senat wird dagegen weiter von den Republikanern dominiert. Arthur Landwehr fasst die Ergebnisse kurz zusammen.
Die Demokraten in den USA besitzen zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder die Mehrheit im Repräsentantenhaus des Kongresses. Damit können sie sehr viel stärker als bisher Politik mitgestalten. Und sie können Präsident Trump zu Kompromissen in seiner Politik zwingen, können Gesetze ganz verhindern. Darüber hinaus muss Trump nun damit rechnen, Unterlagen seiner Regierung herauszugeben, die er dem Kongress bisher vorenthalten hat. Gleichzeitig feiert der Präsident das Wahlergebnis als großen Erfolg für sich. Dies deshalb, weil der Senat in republikanischer Hand bleibt, die Partei sogar Sitze hinzugewinnen konnte. Das ist in der Vergangenheit nur sehr wenigen Präsidenten bei Zwischenwahlen gelungen. Trump sieht in dem Erfolg auch eine Bestätigung seiner Politik. Schließlich ist er für viele der erfolgreichen republikanischen Kandidaten in den Wahlkampf gezogen. Die Wahlbeteiligung war in diesem Jahr ungewöhnlich hoch. Beide Parteien haben versucht, ihre Wählerbasis zu mobilisieren. Und viele Wähler haben die Wahl als Abstimmung über die Politik von Donald Trump verstanden. Egal, ob sie für oder gegen ihn sind.
US-Präsident Trump kann sich jetzt also nicht mehr auf eine doppelte Mehrheit im Kongress stützen. Was bedeutet das für die besonders umstrittenen Aspekte seiner Politik, etwa beim Handel? Mit China liegt Trump im Dauerclinch. Die Hälfte aller China-Importe hat er inzwischen mit Strafzöllen belegt. Doch Peking gibt sich am Tag nach der Wahl betont unaufgeregt. Axel Dorloff.
Die Zwischenwahlen in den USA, für Chinas Staatsmedien eine Randnotiz. Obwohl mitten im Handelskrieg, zeigt sich China mit anderen Dingen beschäftigt. Mit der landesweit größten Handelsmesse in Shanghai oder der Weltinternetkonferenz in Wuhan, die heute begonnen hat. Sogar das Thema Mülltrennung war in den Nachrichten wichtiger. Da bleibt wenig Platz für Idaho, Indiana und Washington. Erste Reaktionen dann am Nachmittag aus dem Außenministerium in Peking. Von Sprecherin Hua Chunying. Die Zwischenwahlen sind eine innere Angelegenheit der USA. Deshalb kommentiere ich das nicht. Wir hoffen, dass die USA dem chinesischen Beispiel folgen werden und versuchen, Differenzen unter gegenseitigem Respekt auszuräumen. Ob die Wahlresultate nun dabei helfen, den Handelsstreit zu lösen, da kann ich nur sagen, dass unsere Präsidenten im engen Kontakt stehen und gewillt sind, die gegenseitigen Handelsbeziehungen auszubauen. Am 1. November hatten beide seit längerer Zeit wieder telefoniert, die ersten positiven Signale seit Monaten. US-Präsident Donald Trump hatte China zuvor Wahleinmischung vorgeworfen. Die politische Führung in Peking wolle den Erfolg der Republikaner bei den Kongresswahlen verhindern. China hatte das vehement bestritten. Es gilt aber als offenes Geheimnis, dass sich die Chinesen weniger Trump wünschen. Je mehr seine Politik abgestraft wird, so die Annahme in Peking, desto wahrscheinlicher, dass die USA im Handelskonflikt mit China von ihrer harten Linie abrücken könnten. Ministerpräsident Li Keqiang nutzte heute den Besuch von Russlands Regierungschef Dmitri Medvedev, um die USA zu kritisieren, ohne sie dabei explizit zu nennen. Wir sind davon überzeugt, dass die wirtschaftliche Globalisierung der Trend unserer Zeit ist. Aber momentan beeinträchtigen Unilateralismus und Protektionismus den Kern des multilateralen Wirtschaftssystems der Welthandelsorganisation. Regeln und Grundlagen des weltweiten freien Handels werden verletzt. Das schadet den Interessen Chinas und auch denen anderer Länder. Unter US-Präsident Trump hat sich das chinesisch-amerikanische Verhältnis deutlich verschlechtert. Streit gibt es vor allem um Handelsfragen. Seit Anfang Juli überziehen sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt mit Sonderzöllen. Die USA haben auf die Hälfte aller Einfuhren aus China bereits höhere Zölle erhoben. Sie beklagen unzureichenden Marktzugang, Technologieklau und unfaire Handelspraktiken. Die beiden Staatsoberhäupter Xi Jinping und Donald Trump treffen Ende des Monats zusammen beim G20-Gipfel in Buenos Aires. Auch nach den Zwischenwahlen ist mitten im Handelskrieg, so die chinesische Sicht. Und den Handelskrieg möchte man in Peking bald vom Tisch haben, möglichst ohne dabei viel Zugeständnisse zu machen.
Trumps Handelspolitik war bisher von Konfrontation geprägt. Per Dekret verhängte er Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte auch aus Europa, vor allem aber auf chinesische Waren. Der US-Ökonom Dennis Snow ist Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Ich habe ihn gefragt, ob Trumps Politik nach dieser Wahl nun weniger protektionistisch ausfallen wird.
Trump wird nicht so uneingeschränkt handeln können, weil die Demokraten können das blockieren, indem sie die Mehrheit im Haus haben. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass die USA weniger protektionistisch wird, weil die Demokraten haben den Republikanern diesbezüglich gefolgt. Und daher ist keine große Liberalisierung aus Amerika meines Erachtens zu erwarten.
Die Europäer und insbesondere die Deutschen fürchten ja immer noch, dass Trump europäische Autos mit Strafzöllen belegen könnte. Wird das durch die neuen Mehrheitsverhältnisse nun weniger wahrscheinlich?
Vielleicht, aber nicht unbedingt, weil Trump hat bisher immer unplausible Sachen angekündigt und dann auch getan. Und hier, glaube ich, ist seine Drohung ernst zu nehmen. Und die Demokraten werden intern entscheiden müssen, in welche Richtung sie gehen. Mehr nach innen oder nach außen aufgeschlossen. Beide Strömungen gibt es in der demokratischen Partei und sie ist sich derzeit uneinig.
Trump hat ja einige Länder unter Druck gesetzt, um bestehende Handelsabkommen neu zu verhandeln, etwa Mexiko und Kanada. Kann er diesen Kurs unter den neuen Mehrheitsverhältnissen weiterführen?
Er kann ihn auf jeden Fall weiterführen. Amerika nützt jetzt seine Macht aus, um andere Länder in die Enge zu zwingen. Und weil Amerika ein großer, wichtiger Handelspartner für viele Länder ist, gelingt das auch. Es entspricht natürlich nicht dem Status einer Weltmacht, die auch ordnend für die Weltwirtschaft gelten soll. Aber Trump scheint nicht viel von dieser Verantwortung zu halten. Und die Demokraten in ihrer jetzigen Stimmung scheinen auch viel mehr mit sich selbst und Amerika sich zu befassen, als dem Stand Amerika in der Außenwelt viel Bedeutung zu geben.
Die Abgeordneten im Repräsentantenhaus entscheiden ja nicht zuletzt über den Bundeshaushalt und damit auch über Steuern und andere Mittel, die Wirtschaft weiter anzukurbeln. Nun wächst die US-Wirtschaft derzeit ja sehr stark. Wird das so bleiben?
Das wird wahrscheinlich nicht so bleiben, weil die Demokraten werden verhindern, dass die Wirtschaft in dieser Weise angekurbelt wird. Das bedeutet hauptsächlich durch Steuersenkungen für Unternehmen. Und sie werden auch nicht den Kurs mitmachen, dass die besonders reichen Menschen mehr begünstigt sind als die Armen. Aber das bedeutet einfach, dass es Unstimmigkeit geben wird und aus Unstimmigkeit lässt sich wenig schließen. Trump wird es nicht so einfach haben, mit seinem Modell weiterzufahren. Aber dieses Modell war auf jeden Fall nicht nachhaltig. Und daher ist in den Köpfen der Investoren und ich glaube auch aus den Konsumenten zweierlei los. Man weiß, in der kurzen Frist brummt die Wirtschaft und das muss man ausnutzen. Aber in der langen Frist ist es einfach diese Entwicklung nicht nachhaltig, weil es ist unerhört, dass die Staatsschulden steigen zu einer Zeit, wo die Wirtschaft wirklich Gas gibt. Das dürfte nicht sein und kann in der langen Frist nicht so weitergehen. Und deswegen werden die mittel- bis längerfristigen Sorgen steigen. In den Aktieneinbrüchen, die wir vor kurzem gesehen hatten, hat man diese Sorgen bildlich wahrgenommen. Aber ich glaube, beides, dass Trump nicht in dieser Weise seine Politik weiterführen wird, bedeutet, dass die riesigen Sorgen über die langfristige Nachhaltigkeit der amerikanischen Wirtschaft dann etwas abnehmen wird. Aber die Unsicherheit bleibt sehr groß.
Zusammengefasst, wird Präsident Trump nun zwangsweise etwas gemäßigter auftreten oder macht er im Ton einfach weiter wie bisher?
Ich bin überzeugt, er wird im Ton so weitermachen wie bisher. Und ich glaube nicht, dass er seine Politik ändern wird. Es wird einfach zu größeren Konflikten kommen und die Demokraten und Republikaner werden sich gegenseitig beschuldigen, dass nichts weitergeht. Und daher kann die Welt derzeit davon absehen, dass Amerika als größte wirtschaftliche Macht Ordnung in die Weltwirtschaft bringt.
Der Ökonom Dennis Snower war das, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Von den USA nach Brasilien. Am 1. Januar wird dort Jair Bolsonaro sein Amt als Präsident antreten, ein Rechtspopulist, der schon als der Trump Brasiliens bezeichnet wird. Im Wahlkampf hat er mit extremistischen Parolen provoziert und die Zeit der Militärdiktatur verherrlicht. Die Zustimmung der Wirtschaft sicherte er sich durch eine umstrittene Personalentscheidung. Superminister für Wirtschaft und Finanzen wird Paulo Guedes. Der ist ein Marktradikaler, der am liebsten alle Staatsbetriebe und auch das Rentensystem privatisieren würde. Anne Herberg.
Ein Diktaturverherrlicher und Waffennarr, der gegen Frauen, Schwarze und Schwule hetzt, wird Präsident von Brasilien. Und die Börse bricht in euphorischen Jubel aus. Dazu hatte Jair Bolsonaro im Wahlkampf auch noch frei heraus erklärt, von Wirtschaft habe er keinen Schimmer. Dafür aber hat er Paulo Guedes, einen ultraliberalen Banker, der Brasiliens Krisenwirtschaft radikal reformieren will. Damit holte Guedes die konservative Wirtschaftselite ins Bolsonaro-Boot. Paulo Guedes ist ein brillanter Ökonom. Er war mein Schüler, hat wie ich in Chicago studiert. Er weiß ganz genau, welche Probleme Brasilien in den Griff bekommen muss. Das Land braucht Privatisierungen, Deregulierung und weniger Bürokratie. Sagt Carlos Langoni. Anfang der 1980er Jahre war er Zentralbankchef Brasiliens. Wie Langoni hat auch Guedes an der Kultstätte des Neoliberalismus, der University of Chicago, die Ideen Milton Friedmans studiert. Diese lehrte er später an der Universität von Santiago de Chile, während der Pinochet-Diktatur. Autoritär in der Politik, liberal in der Ökonomie. Das scheint auch zu Bolsonaro zu passen. Beide Männer teilen ihre Ablehnung gegen die Linke im Allgemeinen und die Arbeiterpartei im Speziellen. Konflikte seien allerdings programmiert, glaubt die Journalistin Malu Gaspar, die ein ausführliches Porträt über Guedes geschrieben hat. Wenn man mit Ökonomen und Leuten aus der Finanzwelt redet, hört man stets einen Witz. Lasst uns wetten, wie lange Paulo Guedes es in der Regierung Bolsonaro aushalten wird. Denn Guedes ist ein Outsider und er pflegt einen radikalen Diskurs, streitet sich mit jedem und sucht die Polemik, statt auf Dialog und Verhandlungen zu setzen. Da sind er und Bolsonaro sich eigentlich recht ähnlich. Die beiden werden sich nur dann gegenseitig ausbalancieren können, wenn Paulo Guedes Wirtschaftspolitik Erfolg hat und wenn Bolsonaro ausreichend politische Macht gewinnen kann. Guedes ist Mitbegründer der führenden brasilianischen Investmentbank Pactual, Vermögensberater und Berater zweier von Bertelsmann gegründeter Investmentfonds. Er will Staatsunternehmen privatisieren. Selbst der halbstaatliche Ölkonzern Petrobras soll unter den Hammer kommen. Und er will Ausgaben kürzen, etwa durch eine radikale Rentenreform nach chilenischem Modell. Der Ex-Fallschirmjäger Bolsonaro dagegen hatte als Hinterbänkler im Kongress jahrzehntelang einen starken Staat verteidigt, ganz in der Tradition der nationalistisch eingestellten und von Privilegien verwöhnten Militärs. Und die Agrarindustrie, Bolsonaros zweiter großer Unterstützer, dürfte wenig von einer Privatisierung der Staatsbank Banco do Brasil halten. Von dort bekommen sie bisher günstige Kredite. Carlos Langoni dagegen glaubt, Bolsonaro werde sich von Guedes umstimmen lassen. Paulo Guedes scheint Bolsonaro ja schon überzeugt zu haben. Der brasilianische Staat ist brutal ineffizient. Er muss sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren, also gute Bildung, das öffentliche Gesundheitssystem und die öffentliche Sicherheit. Das sind die Funktionen des Staates. Ungünstigerweise ist der neoliberale Guru im Oktober selbst ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Die ermittelt derzeit gegen Guedes Fondsgesellschaft. 1 Milliarde Reais, Das sind umgerechnet rund 240 Millionen Euro, sollen da veruntreut worden sein. Und zwar ausgerechnet mit Hilfe der Manager von Pensionsfonds von Staatsunternehmen wie Petrobras und Banco do Brasil.
Mit diesem Beitrag aus Brasilien von Anne Herberg sind wir am Ende der Sendung. Lena Hille in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.